Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Tag.
Wenn man jetzt durch die Welt geht und immer misstrauisch ist, immer so ein bisschen Angst hat vor Begegnungen, weil die vielleicht wieder unangenehm sind, weil man das schon so oft erlebt hat, dann kann ein das unter Umständen auch eben auf so eine Spur setzen, wo man anfängt, dieses Misstrauen auf die ganze Gesellschaft zu übertragen.
Das sagt die Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann und mit ihr starten wir heute unsere Sommergesprächsreihe zum Thema Gemeinsam oder einsam über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur. Keine Rudel, aber doch ziemlich viele waren an der Aufführung der Barockoper Alcina von Händel bei den Münchner Opernfestspielen beteiligt. Und auch der Hamburger Aufruf hat viele AkteurInnen aus dem Bereich Kultur und Gesellschaft zusammengebracht. Dieser Aufruf fordert, dass mehr für die Aufarbeitung zum Thema Kolonialismus getan werden muss. Das aktuelle Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, das lässt das Thema Kolonialismus außen vor. Und dafür solle es ja ein neues eigenes Konzept geben, heißt es. Das gibt es aber bisher noch nicht. Dafür aber eben diesen Aufruf zahlreicher Institutionen, die im Bereich Erinnerungskultur arbeiten. Im März dieses Jahres gab es ein Treffen unter dem Motto Geschichtskultur, an dem Mitarbeitende aus dem Bereich Erinnerungskultur teilgenommen haben. Das Ergebnis ist eben ein Hamburger Aufruf. Unterzeichnet haben ihn mehr als 300 Personen. Unter ihnen Andrea Genest, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, die ich zunächst gefragt habe, richtet sich der Aufruf an den Kulturstaatsminister? Und wenn ja, was fordern Sie von ihm?
Der Appell richtet sich sowohl an den Kulturstaatsminister, aber natürlich auch an die Gesellschaft, um nochmal deutlich zu machen, dass dieses Thema des Kolonialismus in Deutschland massive Unterstützung benötigt. Und gefordert wird hier, dass es auch eine institutionelle Förderung für Institutionen gibt, dass auch dieses Thema sichtbar verortet ist, so wie andere Themen auch, dass wir die Forschung fördern und dass es auch Eingang in die Schulcurricula findet.
Sie fordern ja unter anderem auch einen zentralen Erinnerungsort für Kolonialgeschichte. Reicht tatsächlich ein Ort aus?
Nein. Also das eine ist, sichtbar zu machen, auch übrigens für Gäste aus dem Ausland, dass sich Deutschland damit beschäftigt. Und das andere sind dezentrale, regionale, lokale Initiativen, die sich vor Ort mit dem Kolonialismus und seinen Auswirkungen beschäftigt.
Das Gedenkstättenkonzept von Claudia Roth, der ehemaligen Kulturstaatsministerin, das sah ja durchaus einen Schwerpunkt zum Thema Kolonialgeschichte vor. Da gab es damals viel Kritik, also auch aus dem Bereich der NS-Gedenkstätten, aus dem Bereich der SED-Gedenkstätten. Heute unterstützen all jene gemeinsam mit anderen Institutionen aus dem Bereich Kolonialforschung diesen Appell. Hat man sich angenähert oder was hat sich geändert?
Ich glaube, dass wir vor allem es geschafft haben, diese Diskussion in eine Reihenfolge zu bringen. Das Konzept von Claudia Roth hat ja eigentlich zwei Dinge beinhaltet. Das eine war nur Aktualisierung dessen, was wir uns in unserer politischen Kultur vorgenommen haben, womit wir uns beschäftigen. Und das andere waren konkrete Förderrichtlinien. Und das beides ist sehr schnell in ein Konzept gegossen worden mit dem Hinweis, aber mehr Geld gibt es auch nicht. Und plötzlich sollten halt der Nationalsozialismus, die Geschichte der SPZ-DDR, Kolonialismus, aber auch die Geschichte der Migration und Demokratiegeschichte alle aus einem Topf und relativ ähnlich gefördert werden. Und da haben wir einfach unsere Zweifel angekündigt. Grundsätzlich haben wir nie gesagt, dass der Kolonialismus in der Erinnerungskultur Deutschlands keine Rolle spielen soll. Im Gegenteil.
Aber es ist ja inzwischen nicht mehr Geld da, oder?
Das ist richtig, aber das ist nicht unsere Prämisse. Und es ist, glaube ich, auch nicht nur eine Anfrage an den BKM, also den Kulturbereich, sondern auch an andere Ministerien, wie zum Beispiel das Wissenschaftsministerium, um zum Beispiel Forschung zu fördern und Ähnliches.
Das heißt, Sie fordern jetzt nicht nur finanzielle Mittel, Fördermittel vom Kulturstaatsminister, sondern von allen gesellschaftlich relevanten Bereichen oder Ministerien. Also könnten auch Land, Kommunen da zur finanziellen Unterstützung hinzugezogen werden?
Selbstverständlich, das ist natürlich wichtig. Mir ist klar, dass überall das Geld knapp ist, aber es ist eine Selbstverständigung, die wir unter uns als Gesellschaft auch machen, dass dieses Thema relevant ist.
Warum haben Sie den Appell jetzt veröffentlicht? Sie haben sich ja schon im März getroffen.
Das stimmt, wir haben uns im März getroffen, aber es wurde auch von einigen Gruppen daran gefeilt und es hat eine Weile gedauert, bis dieser Appell dann durch alle Gremien gegangen ist und darum veröffentlichen wir ihn jetzt.
Falls jetzt Bund, Länder, Kommunen keine weiteren Gelder zur Verfügung stellen wollen oder können, wären Sie dann bereit, Umverteilung innerhalb der bisherigen Gedenkstättenförderung zu akzeptieren?
Ich muss sagen, dass es schwierig ist und dass das auch unser damaliges Hauptaugenmerk war. Wir haben, und ich spreche jetzt als Leiterin einer KZ-Gedenkstätte am historischen Ort, wir haben jetzt schon Probleme, die historischen Gebäude zu sanieren und zu erhalten. Deswegen ist es unsere erste Aufgabe, natürlich jeweils für unsere Orte zu sorgen. Gleichzeitig können wir aber auch andere Orte unterstützen. Ich glaube, dass das nicht die Frage an uns ist, ob wir mitverteilen, sondern dass es wirklich eine Frage an die Politik ist, wie sie die Mittel verteilen.
Sie haben ja jetzt einen breiten Konsens geschaffen im Zuge dieses Aufrufes. Also da gehen wirklich Institutionen aus dem Bereich Kolonialismus gemeinsam, ziehen die da an einem Strang mit NS-Gedenkstätten oder auch Menschen, die sich mit dem Thema SED-Unrecht beschäftigen. Ist das einmalig? Kann man das sagen? Oder war der Konsens schon immer da, nur keiner hat es gemerkt?
Beides nicht. Also ich glaube, dass wir da wirklich aus der Debatte um das Gedenkstättenkonzept wirklich was gelernt haben. Und wenn es ein Gutes gab aus dieser Debatte, dann, dass wirklich die verschiedenen Aufarbeitungssphären enger miteinander gesprochen haben und miteinander kooperiert haben. Von daher ist es ein guter Auftakt in eine andere Zukunft.
Und die Antwort des Kulturstaatsministers, die erwarten Sie nach der sogenannten Sommerpause?
Davon gehe ich aus.
Sagt Andrea Gienest, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, zum heute veröffentlichten Hamburger Aufruf. Der fordert, das Thema Kolonialismus besser aufzuarbeiten. Spezialistin Janine Debiek. Sie singt die Titelrolle in der Oper Alcina. Die hatte am Abend Premiere bei den Münchner Opernfestspielen. Jörn Florian Fuchs hat sie für uns gesehen. Und Jörn, Janine Debiek als Alcina, die haben wir gerade gehört und sie klingt ziemlich gut. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, wobei man sagen muss, das hat man auch, finde ich, gerade ein bisschen gehört. In den Koloraturen ist es nicht ganz organisch immer. Es ist so ein bisschen nicht zerhackt, aber man merkt die Anstrengung, diese Koloraturen zu singen. Das war schon zu merken. Gut, das ist ein sehr, sehr langes Stück und Alcina hat ein halbes Dutzend Arien und auch sonst relativ viel zu singen, relativ viel zu tun. Eine gewisse Anstrengung hat man dieser Stimme angemerkt, aber insgesamt mochte ich sie vokal wirklich sehr. Und da sind wir auch gleich schon bei der Sängerbesetzung. Da möchte ich unbedingt erwähnen, die Schwester von Alcina hat Elisa Benoit gesungen, Morgana. Und die wiederum hat einen Liebhaber, Oronte Julian Prégardien. Das waren so für mich die drei wirklich guten Barockstimmen insgesamt des gestrigen Abends.
Ganz kurz zum Stück Alcina, die ist eine Zauberin, sie lebt auf einer Insel und sie verschlingt einen Liebhaber nach dem anderen. Wenn ihr dann die Herren nicht mehr so richtig gut gefallen, dann verwandelt sie sie in Steine, Tiere, Pflanzen. Dieses etwas perfide Hobby, das pflegt sie so lange, bis sie sich dann tatsächlich in einen Mann verliebt. Ruggiero heißt er, doch Alcina hat die Rechnung ohne Ruggeros Verlobte Bradamante gemacht. Das ist so ein bisschen eine dystopische Geschichte und in Kurzform die Grundlage von Händels Oper. Das klingt tatsächlich ja nach einer schwierigen Nummer für die Protagonistin Janine Debiek und aber auch nach einem schwierigen Schauspiel. Das hat Johanna Werner auf die Bühne gebracht. Wie ist das? Wild, trashig, verwegen?
Ja, wie soll ich das formulieren? Halbszenisch, würde ich sagen. Werner ist eigentlich eine Schauspielregisseurin und es ist aber ein Problem, wenn ich vom Schauspiel komme und plötzlich eine mit Pause knapp vierstündige Oper inszenieren muss. Also wir sehen im Bühnenraum von Benjamin Schönecker zunächst einen großen Salon. An den Seiten sieht man auch noch die Bühne des Prinzregententheaters, wo das spielt. Also ist nicht ganz bewusst, vielleicht nicht ganz ausfüllend, dieser Raum. Und da drin haben wir eine Hysterie, Hysterikerin, die wenig mehr tut, als hysterisch zu sein. Und wenn die einzelnen Figuren was zu singen haben, auch sie als China selber, dann treten die in der Regel nach vorne an die Rampe, singen ihre Arien, holen sich ihren Applaus ab und gehen wieder. Und nach der Pause ist viel kaputt in diesem Raum, aber es sind auch Figuren, Männer, die dort wie in einem Museum drapiert sind, die dann aber plötzlich lebendig werden. Also die verzauberten, gleichsam versteinerten Liebhaber von Alcina sind das. Das ist leider, ehrlich gesagt, szenisch so wenig, was an diesem Abend geboten wird. Und es ist auch personenführungsmäßig so lähmend, dass sich das immer wieder auch auf die teilweise ja doch sehr guten musikalischen Leistungen zurückwirkt. Und das fand ich sehr, sehr schade.
Am Dirigentenpult stand Stefano Montanari. Wie war denn seine Leistung?
Das war faszinierend und das hat wiederum großen Spaß gemacht, dem zuzuhören. Er hat auch Orgel gespielt. Das Bayerische Staatsorchester, das hier in einer eher kleinen, eben in einer Barockbesetzung auftritt, hat auch noch ein paar alte Instrumente dabei, Laute, Theorbe etwa. Und das ist ein wunderbar fluffiger Barockklang, auch ein durchaus sommerlicher Klang, kann man sagen, zu dem Wetter, wenn man dann nämlich aus dem Theater rausgeht. Dann kommt man in den Gartensaal des Prinzregententheaters und dieser Gartensaal, der hat plötzlich etwas unglaublich Schönes, Szenisches. Wir haben diesen Himmel und, aber es geht doch eigentlich nur darum, dass wir da ein Glas Wein trinken. Das ist eigentlich nicht der Sinn des Ganzen. Also damit will ich sagen, musikalisch überwiegend sehr gelungen, aber szenisch war der Gartensaal im Prinzregententheater und der Park draußen deutlich überzeugender als das, was auf die Bühne gebracht wurde, leider.
Ja, kann ja auch schön sein. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs zur Premiere von Alcina bei den Münchner Opernfestspielen. Vielen Dank.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Und so lautet der Titel unserer Sommerreihe, die wir heute beginnen. Einsam denken viele, das sind doch immer nur die anderen. Das stimmt aber nicht, sagt die Einsamkeitsforscherin und Psychologin Maike Luhmann. Einsamkeit und warum sie uns alle betrifft, lautet der Titel ihres jüngsten Buches. Und darin schreibt sie, Einsamkeit ist ein mieses, schmerzhaftes Gefühl, das man mit aller Kraft vermeiden möchte. Ich habe sie gefragt, wie man dieses miese Gefühl denn vermeiden kann.
Ja, Einsamkeit empfinden wir ja dann, wenn wir weniger soziale Beziehungen oder Kontakte haben, als wir brauchen oder uns wünschen. Und insofern ist die Antwort erstmal total banal, nämlich indem wir irgendwie dafür sorgen, dass wir wieder mehr Kontakt, mehr Verbindung mit anderen Menschen haben. Wie das aber genau umgesetzt wird und ob das funktionieren kann, das ist natürlich sehr kompliziert und wirklich von Person zu Person unterschiedlich.
Aber können wir das tatsächlich immer so genau benennen, wann wir einsam sind?
Also ich glaube, dass die meisten Menschen schon in der Lage sind, dieses Gefühl irgendwie zu benennen, wobei man ihnen manchmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Ja, also ich habe auch schon von Menschen gehört, die gesagt haben, naja, sie haben sich irgendwie schlecht gefühlt, aber erst als jemand das Wort Einsamkeit benutzt hat, haben sie überhaupt gemerkt, ja, das ist eigentlich mein Problem. Aber wir sehen auch in Studien, dass zum Beispiel selbst Vierjährige mit diesem Begriff Einsamkeit schon etwas anfangen können. Also von daher ist das schon etwas, was die meisten Menschen irgendwie kennen und benennen können.
Aber ist Einsamkeit heute tatsächlich ein größeres gesellschaftliches Problem als früher oder reden wir einfach nur mehr drüber?
Nach allem, was wir wissen, reden wir vor allem mehr drüber, was nicht heißt, dass es nicht ein Problem ist, das ist es auf jeden Fall. Aber wir müssen auch sagen, von früheren Zeiten, was auch immer früher ist, aber sagen wir mal einfach 20, 30 Jahre her, da haben wir auch ganz wenig Daten, nur aus denen man irgendwie ablesen kann, ob Einsamkeit damals verbreitet war. Also insofern ist das gar nicht so leicht zu beantworten, ob wir heute einsamer sind als früher. Aber es ist definitiv so, dass die öffentliche Aufmerksamkeit gestiegen ist. Und das ist erstmal positiv, denn Einsamkeit war eigentlich schon immer ein Problem. Und jetzt sprechen wir zumindest drüber.
In Ihrem Buch schreiben Sie, wenn man einsam eingibt und ein Bild dazu haben möchte, dann kommt eine einsame alte Frau. Ist das noch das richtige Bild über Einsamkeit?
Das Bild ist nicht falsch, denn es ist weiterhin so, dass hochaltrige Menschen, und das sind etwas mehr Frauen als Männer, besonders stark von Einsamkeit betroffen sind, weil einfach da gesundheitliche Einschränkungen, ein schrumpfendes soziales Netzwerk und andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber das Bild ist insofern unvollständig, als dass wir eigentlich seit einigen Jahren sehen, dass besonders junge Menschen stark betroffen sind und sogar stärker als die Hochaltrigen. Jugendliche und junge Erwachsene sind heute die Gruppe, die wirklich am meisten mit Einsamkeit zu tun hat.
Mich hat das dennoch mit den Frauen gewundert, dass die einsamer sein sollen als Männer. Es heißt doch immer, dass Frauen eigentlich diejenigen sind, die das Sozialleben auch in Beziehungen aufrechterhalten. Empfinden Frauen Einsamkeit stärker?
Das ist eine Erklärung dafür. Es ist in der Tat so, dass es Frauen tendenziell etwas besser gelingt, soziale Beziehungen zu pflegen, also im Durchschnitt natürlich nur. Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen dadurch aber auch etwas höhere Ansprüche haben, höhere Erwartungen haben. Und je höher die Erwartungen sind, desto schneller können sie natürlich auch enttäuscht werden. Möglicherweise ist es aber auch einfach nur so, dass Frauen eher zugeben, wann es ihnen schlecht geht als Männer und dass Männer vielleicht mit diesem Begriff Einsamkeit sich auch etwas schwer tun.
Jetzt bringt Kultur ja Menschen zusammen. Wir führen dieses Gespräch im Rahmen einer Kultursendung. Reicht es vielleicht ja manchmal auch gemeinsam in einem Konzert oder Theaterstück zu sitzen oder im Kino, um der Einsamkeit zu entfliehen?
Das kann auf jeden Fall ein total sinnvoller erster Schritt sein. Denn was einsame Menschen auch oft berichten, ist, dass sie das Gefühl haben, irgendwie ganz außen vor zu sein und gar keine Verbindung mehr zu spüren zu Menschen um sich herum. Egal, ob sie die jetzt persönlich kennen oder nicht. Und da ist ja klar, dass kulturelle Veranstaltungen eine ganz große Kraft haben. Wenn man zusammen in einem Konzert ist und einfach dieses Erlebnis teilt, vielleicht sogar miteinander singt, miteinander jubelt, oder andere Erlebnisse teilt, dann kann das ein Stück weit helfen, wieder eine Verbundenheit mit anderen Menschen zu spüren. Reicht das, haben Sie gefragt? Naja, um Einsamkeit wirklich zu bekämpfen, reicht das natürlich nicht. Denn was uns dann fehlt, wenn wir uns wirklich einsam fühlen, das sind ganz tiefe Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen, wie man sie in Freundschaften oder in Partnerschaften findet. Die können natürlich im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen entstehen, aber es braucht dann doch noch ein bisschen mehr als nur sich verbunden zu fühlen.
Vielleicht reichen ja manchmal auch die kleinen Begegnungen, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, der Plausch mit der Nachbarin oder das Gespräch im Foyer eines Theaterhauses oder auch der Austausch im Chor.
Absolut. Ich würde mir sowieso wünschen, dass wir es schaffen, wieder viel mehr diese kleinen Begegnungen wertzuschätzen und auch aufzusuchen. Und das ist so ein bisschen kontra den aktuellen Trend, wo alles immer digitaler wird, immer alles kontaktlos ist. Ich meine, das ist bequem, ja, aber es geht uns auch immer ein bisschen was verloren. Nämlich es geben Möglichkeiten für Begegnungen verloren. Und aus kleinen Begegnungen kann schon auch Großes wachsen. Und sei es auch nur das Gefühl, ja doch, ich werde hier als Mensch gesehen und ich nehme auch andere Menschen wahr, wie sie sind.
Jetzt wollen ja gerade Kulturinstitutionen immer gerne die Hürden senken, für jeden zugänglich sein. Haben Sie einen Tipp, wie können Theater, Museen, Bibliotheken, Konzerthäuser das schaffen, dass sie tatsächlich nicht nur Kulturorte sind, sondern auch Orte der tatsächlichen Begegnung?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin natürlich keine Expertin für Kultureinrichtungen, aber eine Sache haben Sie eben schon angesprochen, nämlich es muss einfach möglichst niedrigschwellig sein. Das heißt, es muss so gestaltet sein, dass man keine Angst hat, dorthin zu gehen. Wenn ich ein einsamer, isolierter Mensch bin und ich weiß, da gibt es einen Ort, da treffe ich auf andere Menschen, dann gehe ich da nicht automatisch hin und denke, das ist gut. Denn so etwas kann einem auch Angst machen, ja, dass man dann vielleicht wieder irgendwie daneben steht und nicht dazugehört, irgendwie fremd ist. Wenn man das irgendwie schafft, durch zum Beispiel Gestaltung von Räumen, durch die Gestaltung von Angeboten, also was genau kulturell angeboten wird, auch wie eingeladen wird, vielleicht auch wie man in Empfang genommen wird, dann kann man da vielleicht mehr Menschen auch willkommen heißen und ja dafür sorgen, dass die sich dort auch wohlfühlen, als wenn Kultur als etwas rüberkommt, was dann doch elitär wirkt, selbst wenn sie es nicht sein möchte.
In Großbritannien gibt es seit 2018 ein Einsamkeitsministerium. Hat man da das Problem erkannt?
In Großbritannien hat man das Problem auf jeden Fall sehr früh erkannt. Die waren da Vorreiter. In Deutschland gibt es aber eigentlich auch schon länger in der Politik ein Bewusstsein dafür, dass Einsamkeit etwas ist, was nicht nur ein Problem für unsere Gesellschaft ist, sondern auch etwas ist, was Politik durchaus angeht. Viele Kommunen setzen sich ein, um etwas gegen Einsamkeit zu tun. Also das Thema ist auf jeden Fall breit angekommen.
Ist man eigentlich weniger einsam, wenn man mehr Geld hat?
Ja. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang oder ich formuliere es mal umgekehrt. Armut ist einer der wesentlichsten Risikofaktoren für Einsamkeit.
Die letzte Hitzewelle, die ist noch gar nicht so lange her. Die nächste kommt bestimmt. Da saßen wir plötzlich wieder, nicht vergleichbar, aber ein bisschen ähnlich wie in der Pandemie, alleine zu Hause, waren schlapp, ermattet und haben uns gar nicht mehr rausgetraut. Müssen wir auch an solche Klimaereignisse denken, um Einsamkeit vorzubeugen?
Meiner Meinung nach müssen wir das unbedingt. Also die Klimakrise wird auf jeden Fall auch unsere sozialen Beziehungen verändern. Das ist zum einen ja so Aspekte wie Hitzewellen, wo wir dann wirklich vielleicht mehrere Tage nicht das Haus verlassen können. Natürlich wird dadurch noch niemand chronisch einsam, wenn man mal ein paar Tage zu Hause ist. Aber der Klimawandel bringt ja mit sich, dass so etwas immer häufiger und immer intensiver auftreten wird. Und wie ja jetzt kürzlich auch bekannt wurde durchs RKI, haben auch viele Menschen ihr Leben verloren in der letzten Hitzewelle. Also da sieht man auch, dass das wirklich lebensbedrohlich ist. Und die sozialen Beziehungen werden damit auf jeden Fall verändert. Und deswegen muss man Klimakrise und Einsamkeit unbedingt auch zusammendenken. Umgekehrt heißt das auch, dass viele Maßnahmen, die wir treffen könnten, um ja, klimaresilienter zu werden, auch uns helfen, unsere sozialen Beziehungen besser zu pflegen. Ich denke da an sowas wie Städte, wo man nicht aufs Auto angewiesen ist, Beschattungen, angenehme Aufenthaltsorte. Ja, die werden angenehm, weil man dort auf Menschen trifft, weil man nicht um Autos herumlaufen muss, aber auch, weil da Schatten ist oder weil da Regenschutz ist. Also an vielen Punkten gehen da eigentlich so die Ideen, die wir im Bereich Klima haben, mit den Ideen zum Bereich Einsamkeit Hand in Hand.
Gemeinsam dem Klima trotzen, sozusagen.
Ja, genau. Sehr gut.
Maike Luhmann, Psychologin und Einsamkeitsforscherin von der Universität Bochum. Morgen sprechen wir in unserer Sommerreihe mit dem Direktor des Museums Ludwig in Köln, Yilmaz Givio, über das Gemeinschaftsgefühl, das eine Blockbuster-Ausstellung wie die von Yayoi Kusama auslöst. Bayern ändert die Zuständigkeit für die Provenienzforschung und damit beginnen die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Seit Jahren gibt's schon Kritik am zögerlichen und intransparenten Umgang mit Raubkunst in den Beständen der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Nach internationalen Vereinbarungen ist der Freistaat verpflichtet, Raubkunst an die Erben der früheren meist jüdischen Besitzer zurückzugeben. Die Forschung zur Herkunft von Verdachtsfällen aber kam nicht recht voran. Bayerns Kunstminister Markus Blume hat heute gravierende Veränderungen angekündigt. Künftig sind nicht mehr die Museen selbst, sondern das unabhängige Münchner Institut für Zeitgeschichte zuständig. Dort sollen dafür 6 Forscherstellen geschaffen werden. Auf die Kritik habe er vielleicht zu spät reagiert, sagte Blume heute dem Deutschlandfunk.
Und es ist alleine traurig, dass es vielleicht eines Erweckungserlebnisses braucht, dass man wirklich gemerkt hat, da entsteht großer Reputationsschaden, wenn man es jetzt nicht endlich richtig macht. Wir hätten es schon früher machen sollen, sage ich ganz selbstkritisch. Aber besser später als nie. Und wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und wenn das andere sich zum Vorbild nehmen, dann ist es ein schöner Nebeneffekt.
Die Staatsgemäldesammlungen haben weit über 1000 Objekte in ihrem Bestand, die wahrscheinlich Raubkunst sind. Auch die Büste Fernand von Pablo Picasso, deren Rückgabe die Erben des Kunsthändlers Alfred Flechtheim fordern. Überraschend gab Markus Blume heute bekannt, dass der Freistaat dieser Forderung nun nachkommt. Das ist wohl ein Symbol für den Neuanfang. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg spart bei den Ausgaben für das Kulturprogramm. Im Wording des Hauses findet Kultur in einer sogenannten Contentbox statt, zu der unter anderem die Kulturwelle Radio 3 gehört. Der Etat dieser Contentbox wird um 1,2 Millionen Euro kleiner. Damit trifft ein Drittel der aktuellen Einsparungen allein die Kultur. Zur Kultur gehört auch das Programm Radio 1, das TV-Magazin RBB Kultur, das ARD-Kulturmagazin TTT und die Abteilung Wissenschaft, Film und Dokumentation und Zeitgeschehen. So, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Der Präsident der Schriftstellervereinigung Pen America, der äthiopisch-amerikanische Schriftsteller Dina Mengestu, ist, wie heute bekannt wurde, am Donnerstag zurückgetreten. Und zwar aus Protest gegen seine eigene Organisation. Der PEN, der sich weltweit für das freie Wort einsetzt, hatte zuvor einen Bericht veröffentlicht, in dem mehr als 30 israelische und jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller davon berichteten, dass sie nach den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober 2023 von Verlagen auf schwarze Listen gesetzt worden seien, boykottiert und im Internet in regelrechten Kampagnen beschimpft würden. Ausgerechnet der PEN-Präsident sah in diesem Bericht vor allem eine Kritik an der BDS-Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft, und trat dann aus Protest gegen seine eigene Organisation zurück. Bereits vor 2 Jahren war die Generaldirektorin des PEN, Suzanne Nossel, zurückgetreten. Mitglieder des PEN hatten ihr damals vorgeworfen, Propaganda für Israel zu machen, weil sie in ihren Statements nicht das Wort Genozid benutzt für die Militäraktion Israels.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Das war auch dann schon Kultur heute. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend, Themen dort. 5 Jahre nach der A-Katastrophe und die Reise von Außenminister Wadefohl in Norwegen. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.